ein Podcast von Thilo Sarrazin gehört oder mit Thilo Sarrazin und der sagte, ein Satz, der hatte mich irgendwie so ein bisschen berührt, Worte sind oftmals inhaltslose, leere Hülsen, auf die man sich nicht verlassen kann. Ich weiß nicht, ob er damit jetzt Politiker meinte oder Menschen, aber jedenfalls möchte ich die Botschaft, die ich heute bringe, der Botschaft diesen Titel geben, das Wort. Und wir sind ja immer noch in der Apostelgeschichte. Wir sind ja eigentlich, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, weiß ich nicht, ob in diesem Rahmen, im Kapitel 29. Die Apostelgeschichte hat ja 28 Kapitel. Wir als Kirche heute sind im 29. Kapitel und dürfen immer noch die gleichen Dinge erwarten, die in den 28 Kapiteln zuvor geschehen sind. Dass wir erleben, dass Menschen berührt werden, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen ihr Leben verändert wird. Und ich habe, wir erleben das vielleicht nicht so krass wie in anderen Ländern, weil wir versorgt sind, weil wir zum Arzt gehen können. Aber wenn wir das erwarten, dann werden wir das in unserem persönlichen Leben erleben. Ich habe es vor 14 Tagen mit einem jungen Mann gehabt, der hatte große Schmerzen und da haben wir zusammen gebetet und es geht ihm besser. Aber ich möchte jetzt aus der Apostelgeschichte 23 lesen, ab Vers 1. Paulus, nur so als kurze Rückblicksgeschichte, ist in Jerusalem, er wird vor dem Hohen Rat, vor dem Sanhedrin verhört. Und wir beginnen ab Vers 1. Paulus blickte die Mitglieder des jüdischen Rates fest an und sagte, ihr Brüder, bis zum heutigen Tag habe ich immer so gelebt, dass ich vor Gott ein reines Gewissen habe. Und das ist schon mal so ein Satz, der hat mich etwas stutzig gemacht, dass er sagt, ich habe mein ganzes Leben mit einem reinen Gewissen gelebt und er will damit aber sagen, dass er vor Gott mit gutem Gewissen die ersten Christen verfolgt hat und danach auch mit einem guten Gewissen gelebt hat. Und aber es hat einen anderen auch herausgefordert, und zwar den obersten Priester, den hohen Priester, namens Ananias, und zwar sagte der zu den umstehenden Leuten, schlagt Paulus auf den Mund. Und vielleicht kennt ihr das aus der Geschichte von Jesus, da wurde Jesus auch auf den Mund geschlagen, der hatte auch eine Reaktion und er hat gefragt, warum schlägst du mich, wenn ich die Wahrheit sage? Und Paulus hatte auch eine Reaktion und diese Reaktion war Gott wird dich schlagen, du Scheinheiliger. In einer anderen Übersetzung, da steht, du getünchte Wand. Und so eine getünchte Wand bedeutet, dass die von außen vielleicht ganz toll aussieht, die Wand, aber innerlich ist sie brüchig und fällt fast um. Daraufhin sagten die umstehenden anderen Priester, wie kannst du es wagen, den hohen Priester zu beleidigen? Daraufhin entschuldigte sich Paulus und sagte, ich wusste nicht, dass er es ist, ansonsten hätte ich es nicht getan. Und ich möchte so diesen ersten Teil meiner Botschaft so einen Übertitel geben, dass die Bibel manchmal wahrer ist, dass da mehr Inhalt drin ist, als wir uns vorstellen. Und zwar möchte ich mit euch zusammen mir mal anschauen, wer dieser Ananias oder Ananias war. Der Ananias war der Sohn Nedarius und sein Name bedeutet Gott ist gnädig. Er wurde zum hohen Priester eingesetzt durch Herodes von Chalkis, nicht Schalke, aber Chalkis, der Bruder von Herodes von Agrippa. Ihr kennt Herodes von Agrippa, das war der Mensch, der sich fast als Gott darstellte. Und weil er das tat, wurde er von Würmern zerfressen. Aber da hatte er ihn zum hohen Priester ernannt. Und der Ananias diente unter zwei römischen Imperatoren oder Kaisern, Claudius und Nero, bis zum Jahre 59 nach Christus. Josephus ist so ein jüdischer Geschichtsschreiber, der beschreibt ihn mit folgenden Worten. Er war skrupellos, anmaßend, heißblütig, lästerlich, sehr habgierig. So hat er zum Beispiel den Zehnten, der von allen Priestern gleichmäßig verteilt würde, werden sollte, an sich gerissen. Und er war also eigentlich ein schlechter Mensch. 5 Jahre vorher, also vor diesem Gerichtsprozess, wo Paulus angeklagt wurde, da wurde er nach Rom zitiert, weil er der Mittäterschaft angeklagt war, dass es zu so einer Blutfehde zwischen Samaritern und Juden gekommen ist. Und da war dieses römische Imperium sehr pingelig und die haben ihn also abgesetzt, nach Rom geschickt. Dort ist er aber aufgrund der Fürsprache von Herodes von Agrippa wieder eingesetzt worden und setzte seitdem so eine sehr pro-römische Politik um. Er war also gar nicht beliebt bei dem jüdischen Volk. Und im Jahre 59, und das ist das Faszinierende für mich, deswegen finde ich die Geschichte in der Geschichte von der Bibel so gut, passierte Folgendes. Und zwar wurde er abgesetzt und hat sich versteckt mit seinem Halbbruder in einem Aquädukt. Da wurde er herausgezerrt und von Zeloten, ihr kennt ihn von Barnabas, umgebracht. Also die Strafe Gottes, die Paulus sozusagen ausgesprochen hat, die ist an seinem Leben verschreckt worden. Und die Frage ist, was heißt das für uns? Mich fasziniert es so ein bisschen, weil mir sagt es, dass die Bibel mehr hat, die ist verlässlicher, als wir manchmal so annehmen oder denken. Ich möchte daraus jetzt nicht so eine fundamentalistische Theologie machen, aber es gibt einen Professor, einen deutschen Informatikprofessor, der heißt Werner Gitt, der sagt, dass 3268 Prophezeiungen sich in der Bibel schon erfüllt haben. 3268. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber selbst wenn sich nur 300 erfüllt hätten, dann wäre das eine echt gute Quote. Und was mich daran richtig begeistert ist, dass wenn sich so viel in der Vergangenheit erfüllt hat, dann wird sich auch unsere Zukunft erfüllen. Und manchmal, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch so geht, dann in diesen Zeiten, da hat man manchmal so Angst. Paul hatte gerade darüber gebetet, wo man sich so sagt, Mensch Gott, was kommt jetzt auf uns zu? Aber eigentlich ist es jetzt die Zeit, wo wir unsere, in der Bibel steht, Häupter, unsere Köpfe, aufstrecken und wir sollen uns freuen und wir sagen, unsere Erlösung naht. Eure Erlösung naht. Habt keine Angst, eure Erlösung naht. Das ist der erste Punkt. Thema Worte. Der zweite Punkt, der ist ein bisschen persönlicher. Da will ich darauf zu sprechen kommen, dass unsere Worte etwas erschaffen. Unsere Worte können schöpferisch sein, die können identitätsstiftend sein, die können aber auch zerstörerisch und verletzend sein. Ich habe mich vor 2 Wochen mit so einem jungen Mann unterhalten auf einer Geburtstagsparty. Der war mit unserem großen Sohn zusammen auf der Schule und der erzählte mir von seiner Kindheit. Er sagte, ich hatte eine wirklich schlechte Kindheit. Und zwar war es so, dass seine Mutter, als er geboren wurde, so eine Kinddepression bekommen hat. Und die ist sie nie wieder losgeworden. Und der Vater hat gesagt zu ihm, weil du geboren wurdest, deswegen geht es dir so schlecht. Und dann hat er ihn ganz oft geschlagen. Und er sagte, diese Schläge, die haben mir vielleicht 2 Stunden wehgetan. Der Tinnitus, dass ich auf meine Ohren was bekommen habe, das war eine kurze Zeit. Aber weißt du, die Worte, die tun mir heute noch weh. Und das hat mich so berührt gemacht, weil unsere Worte, die können Die Bibel sagt, Tod oder Leben bringen. Und wir müssen und dürfen auf unsere Worte achten. Manchmal sind wir so schnell, Kritik zu äußern. Aber wir sollen lieber auch oftmals ermutigend sein. Wir können Leben in Situationen sprechen. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen aus Jakobus 1, übersetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Die kennt ihr wahrscheinlich, wenn jemand, da steht, wenn jemand sich auch nur mit einem Wort, wenn jemand sich nie mit einem Wort etwas zu Schulde kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag, so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Denn wie ist es beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers. Ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt den gesamten menschlichen Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommt Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Und die Frage ist, wie können wir es schaffen, diese Zunge, unsere Zunge unter Kontrolle zu bringen? Und ich glaube, der Weg ist, dass wir erkennen, dass wir von Jesus geliebt sind. Dass wir wissen, Jesu Liebe ist in uns. Wir sind angenommen, so wie wir sind. Wir müssen nicht nach außen so einen besseren Menschen darstellen. Wir müssen nicht andere verletzen. Die Liebe, die Gott uns gegeben hat, soll uns verändern. Und wir können damit auch Situationen verändern. Du sollst wissen, dass Jesus dich liebt und dich verändert. Und jetzt möchte ich noch eine andere Ebene bezüglich des Wortes Wort gehen. Und zwar eine kleine Offenbarung, die hatte ich in der Vorbereitung. Das ist so schön, sich auf Predigten vorzubereiten, weil man sich damit so tief beschäftigen kann. Und zwar habe ich einen Namen von Jesus entdeckt, den ihr vielleicht alle kennt. Und zwar steht er in der Offenbarung 19, Vers 13. Sein Name ist das Wort Gottes. Und zwar ist es in demselben Vers von dem Lied, was wir immer singen, du hast Augen wie Feuer, du hast ein Schwert im Mund. Jesu Name ist das Wort Gottes. Und wenn wir Krisen in unserem Leben haben, dann ist dieses Wort Gottes uns nahe. Wir finden sie bei Jesus, in Gemeinschaft mit Jesus, finden wir das Wort Gottes. Und wenn du dich als Christ bezeichnest, wenn du Nachfolger von Jesu bist, dann ist er dir nahe. Und ich möchte aus Römer zitieren, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Jesus ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dieses Wort des Glaubens, das wir verkündigen, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten erweckt hat, so wirst du errettet werden. Jesus ist dir nahe. Jesus ist in deinem Mund. Ich kann mich daran erinnern, als meine Großmutter sich bekehrt hatte, da hatte die so eine Attacke. Sie lag auf ihrem Bett und war wie paralysiert. Es war vielleicht ein dämonischer Angriff, wie auch immer. Sie konnte sich nicht bewegen. Und ich kann mich, da war ein ganz kleiner Junge noch, der hat das erzählt. Sie konnte nur den Namen Jesus aussprechen. So ganz leise. Jesus. Jesus. Und Jesus ist dir nahe. Er ist in deinem Mund. Er ist in deinem Herzen. Und wisst ihr, manchmal, wenn ich bete, bete ich einfach nur den Namen Jesus. Jesus, in diesem Namen ist Kraft. Er ist das Wort Gottes. Jesus ist dir nahe. Und wir können uns an diesem Jesus festklammern. Wir können uns festhalten. Das ist wie so ein Rettungsring, der uns zugeworfen ist. Und das ist Glaube. Glaube ist nicht ein Anerkennen eines Namens, dass du sagst, ja, du bist da, sondern Glaube ist Festhalten und sich festklammern und ein Hoffen, dass er uns durchträgt. Und möchte mit einer Geschichte enden von einem Artisten, der im 19. Jahrhundert lebte und der hat ganz viele spektakuläre Dinge getan. Und zwar, sein Künstlername ist Charles Blondin. Sein echter Name heißt Jean-François Ravalier. Und er hatte folgende Idee im Jahre 1859. Da reiste er nach New York, Staat New York, mit einem langen Tau. Und zwar 350 Meter lang, 8 Zentimeter dick. Und er ist an die Nordgrenze gefahren, wo die Niagara-Fälle sind. Und ich weiß nicht, ob manche von euch waren schon mal da, es ist jedenfalls sehr, sehr beeindruckend. Und er ließ dieses Tau quer über die Niagara-Fälle spannen und lief diese 350 Meter hin und auch wieder zurück. 25.000 Leute waren da und haben zugeschaut, haben ihm zugejubelt. Ich habe mal letztens versucht, über so eine Slackline zu laufen. Bin, glaube ich, einen Meter oder zwei gekommen, bin ich abgestürzt. Er ist 350 Meter hin, 350 Meter zurückgelaufen. Die Leute jubelten und waren total begeistert. Und dann stellte er die entscheidende Frage. Und zwar sagte er, traut ihr mir zu, dass ich das auch mit einer Schubkarre schaffe? Und die Leute sagten alle, ja, ja, natürlich schaffst du das. Und dann kam die alles entscheidende Frage. Und zwar sagte er, wer von euch steigt ein? Und wisst ihr, diese Frage, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wer steigt in die Schubkarre von Jesus? Vertrauen wir Jesus, dass er uns führt? Das ist dieser rettende Glaube, dass wir einsteigen und die Kontrolle abgeben, dass wir wissen, dass Jesus uns führt. Das ist dieser rettende Glaube, nach dem wir uns ausstrecken, den wir haben wollen. Und ich bete einfach dafür, dass wir dies, weil das ist ja so eine Sache, wisst ihr, das können wir, müssen wir einmal natürlich machen, aber oftmals haben wir in unserem Leben so Situationen, wo wir wieder neu in diese sprichwörtliche Schubkarre einsteigen müssen. Oder wenn du es noch nie getan hast, dann ist heute der richtige Tag dafür. Jesus sagt, und das ist auch nur so eine Verheißung, wenn du es getan hast, dann schreibt er deinen Namen in seine Handfläche und schaut sie sich an. Also ich möchte euch ermutigen, wenn ihr es noch nie getan habt, dann ist heute der Tag, Jesus die Kontrolle über dein Leben zu geben. Und wenn du es getan hast, dann ist es trotzdem gut, in jeder Situation, jeden Tag neu es zu tun. Ich möchte mit uns beten. Geliebter Vater, ich danke dir für deine Hilfe, die für uns bereitsteht. Ich danke dir für deine ausgestreckte Hand, die wir ergreifen können. Ich danke dir, Vater, dass du uns führen und leiten möchtest. Ich danke dir, dass wir diese Kontrolle unseres Lebens dir überantworten können, weil wir wissen, dass du es gut machen wirst. Herr, hilf uns. Danke dir, Jesus. Amen.
Amen.